Gott ist furchterregend. Da können wir gar nichts mit anfangen. Mein Thema heute Morgen, furchtbare Schönheit. Nachdenken über die Heiligkeit Gottes. Jesaja hat als junger Mann schon eine Begegnung mit Gott gehabt, eine persönliche Begegnung, und wir werden da auch das gleich auch gleich mal lesen in Jesaja 6. Er wurde plötzlich in die Gegenwart Gottes, mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert. Auf einen Schlag. Und dies hat tiefe Spuren in dem Leben von Jesaja hinterlassen. Inspiriert zu dem Thema hat mich ein Buch von Rainer Harter, Majestät, wo er über die Heiligkeit nachdenkt und schreibt. Wer sich tiefer mit dem Thema befassen will, der kann auch gerne nach dem Gottesdienst zum Büchertisch hinten gehen. Ich habe gesehen, da liegen ein paar Exemplare, und es ist wirklich ein lesenswertes Buch. Majestät. Heiligkeit. Was ist denn Heiligkeit überhaupt? Wenn wir die Bibel lesen, dann begegnet uns das Thema Heiligkeit, das Wort Heiligkeit, an allen möglichen Enden und Kanten. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Oh, so runter. Jetzt hört man mich gar nicht mehr. Doch, vielen Dank an die Techniker. Vielleicht mal einen Applaus an die Techniker. Die machen uns ganz tolle Arbeit. Danke euch. Also wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir an allen Enden und Kanten mit dem Thema Heiligkeit konfrontiert. Wir können das Alte Testament lesen, wir können das Neue Testament lesen, wir können Geschichtsbücher lesen, wir können die Propheten lesen, wir können Briefe im Neuen Testament lesen, wir können die Evangelien lesen, und überall begegnet uns das Wort heilig, Heiligkeit, die Poesie, die Psalmen. Überall kommt das Wort heilig drin vor, und überall wird Gott als einen heiligen Gott als ein heiliger Gott beschrieben. In der Rhetorik oder auch in der Literatur gibt es verschiedene Stilmittel. Und um etwas herauszustellen, gibt es das Stilmittel der Wiederholung. Ja, wenn jemand ein Gedicht liest oder eine Rede hält und er eine Sache wiederholt, dann wissen alle ganz genau, oh, jetzt kommt was Wichtiges, jetzt muss ich mal aufpassen. Ja, Jesus macht das auch ganz oft, wenn er zum Beispiel sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ja, wahrlich, wahrlich, dann wissen alle, oh, jetzt müssen wir richtig aufpassen, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Und das einzige Wort in der Bibel, was nicht nur zweimal, sondern dreimal hintereinander vorkommt, ist das Wort heilig. Heilig, heilig, heilig. Also absolute Superlativ. Gott ist heilig und wird genau mit diesem Begriff charakterisiert. Und ihr habt gerade ganz viele Worte in den Raum geschmissen. Und ich möchte behaupten, ja, das ist alles richtig, aber all diese Begriffe, Liebe, Barmherzigkeit, Treue, was ihr gerade so gesagt habt, das leitet sich aus Heiligkeit ab. Heiligkeit ist der Charakter Gottes. Was ist Heiligkeit eigentlich? Ich frage mal nochmal in die Runde. Ja, ihr könnt so tolle Antworten geben. Was ist denn Heiligkeit? Liebe? Wie bitte? Reinheit, ja. Nichts Böses. Sündlosigkeit, ja. Übermenschlich? Hast du das gesagt, ja? Übermenschlich? Ja. Was Besonderes? Was Absolutes? Exklusiv, ja. Perfektion. Oh, ja, sehr gut. Der Großteil des Alten Testaments wurde in der Sprache Hebräisch geschrieben, und das hebräische Wort für heilig heißt Kadosch. Und diesem Begriff liegt vor allem der Gedanke des Abgesondertseins, Kadosch, zugrunde. Oder des ganz Andersseins, aber auch des Vollkommenseins. Ja, das kam in euren Antworten so ein bisschen auch durch. Im Deutschen leitet sich das Wort heilig ganz einfach von heil ab. Ja, und auch im Englischen haben wir das Wort holy von whole, ganz. Russisch kann ich leider nicht. Wie heißt das Wort auf Russisch, heilig? Okay, lerne ich irgendwann. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass das Heilige immer im direkten Zusammenhang mit dem steht, der vollkommen ist. Heiligkeit wird von Gott verliehen. Er ist derjenige, der heiligt. In ihm hat alle Heiligung seinen Ursprung. Und wir als Gemeinde Gottes, wir haben uns ja auch mal genannt, als haben uns beschrieben als Heiligungsbewegung. Ja? Wer die Geschichte von der Gemeinde Gottes ein bisschen kennt, Heiligungsbewegung, da müssten wir das eigentlich wissen. Aber in Gott hat alle Heiligung ihren Ursprung. In 3. Mose 20, Vers 8 sagt Gott zu seinem Volk: Ich bin der Herr, der euch heiligt. Was heilig ist, bezieht sich also entweder direkt auf Gott oder auf etwas, das durch eine besondere Beziehung zu ihm in einen neuen Zustand, nämlich in den geheiligten Zustand, versetzt wurde. Puh, das ist jetzt ganz schön theoretisch alles, richtig? Schauen wir uns das alles mal ein bisschen praktisch an. Ich möchte einen Blick werfen auf verschiedene Charaktere, Personen in der Bibel, die mit der Heiligkeit Gottes in Berührung gekommen sind und möchte ein bisschen gucken, was ist denn da überhaupt passiert. Und der erste ist der Mose. Mose, ich lese mal einfach ein bisschen was vor. Aus 2. Mose 3, 2. Mose 3, Vers 2 bis 6. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mit aufschlagen. Und er sah, dass der Busch mit Feuer verbrannte und doch nicht verzehrt wurde. Und er sprach, also Mose, ja, ich will dahin gehen und beschauen, diese seltsame Erscheinung, warum der Busch denn nicht verbrennt. Da aber der Herr sah, dass er hinging zu sehen, rief ihm Gott zu aus dem Busch und sprach, Mose, er antwortete, hier bin ich. Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott zu schauen. Das ist schon so eine seltsame Begebenheit, ne? Da brennt irgendwas, keiner weiß, wer das angezündet hat. Mose sieht das, aber der Busch selber verbrennt nicht. Und dann kommt er näher und dann soll er seine Schuhe ausziehen. Mit Mose passiert so einiges danach. Aber das war so eine der ersten, oder das war so die erste Begebenheit, wo er mit Gott richtig in Berührung kam. Und mit Mose passiert so einiges. Er wird berufen. Und empfängt dann irgendwann, er führt das Volk aus Ägypten, das Volk Israel, dann empfängt er die 10 Gebote. Und 30 Kapitel später können wir dann auch noch eine andere Situation lesen. Mose hat mittlerweile schon richtig Erfahrung, mit Gott zu reden. Ja, er diskutiert förmlich mit ihm, er redet mit ihm und stellt Fragen. Und Gott ist sehr entgegenkommend. Und dann können wir in 2. Mose 33 lesen. Ich lese ab Vers 18. Jetzt habe ich mir hier Klebedinger reingemacht, dass ich schnell finde. Jetzt kleben die meine Seiten zu. Ist auch nicht so geschickt. So. Ab Vers 18. 2. Mose 33, ab Vers 18. Mose aber sprach, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht aber kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Mose entwickelt sich. Da liegen sicherlich einige Jahre dazwischen, zwischen diesen beiden Begebenheiten. Und so, wo die erste Begebenheit noch so von Furcht geprägt ist, Angst, entsteht in Mose eine Sehnsucht danach, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, mit der Heiligkeit Gottes berührt zu werden. Und es entsteht ein Verlangen, ein richtiges Verlangen. Und er bittet Gott, also jemanden etwas zu bitten, das kommt uns ja oft echt schwer über die Lippen. Aber Mose ist da ganz frei und er geht hin und sagt, lass mich dein Angesicht sehen. Ich habe ein Verlangen danach, dich zu sehen, bei dir zu sein. Wie ist das bei uns? Haben wir eigentlich noch dieses innere Verlangen, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Ist ja oft so, ja, wir werden irgendwann bei Gott im Himmel sein, dann werden wir ihn sehen. Aber jetzt sind wir ja hier auf der Erde, jetzt feiern wir unseren Gottesdienst, kommen sonntags zusammen. Haben wir ein Verlangen danach, bei ihm zu sein, seine Heiligkeit zu berühren? Jesaja, Berufungsgeschichte, Jesaja 6, ich habe ihn gerade schon mal genannt. Ich lese das auch vor. Jesaja 6. Könnt ihr mit aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt? Das Jahr, in dem der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen, heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Dass die Überschwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim, einer zu mir, und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Irgendwie fantastisch, oder? Der sieht plötzlich einen Thron. Ja, unser großartiges Deko-Team hat für heute einen Thron hier aufgebaut. Der sieht plötzlich einen Thron, sieht total verrückte Gestalten mit 6 Flügeln und Engel. Und irgendwie ist das für uns so, also wenn man das liest, so unbegreiflich. Das ist ja so, das ist nicht von dieser Welt. Nein, das ist nicht von dieser Welt. Aber das passt auch gar nicht so in unsere Realität rein. Ja, irgendeine Vision hatte der damals, das ist ja auch schon lange her. Aber für Jesaja war das Realität. Er hat eine andere, echte Realität gesehen. Und vielleicht hat er die Realität gesehen. Wie fantastisch das ist. Jesaja bekommt einen kleinen Einblick in den Himmel. Wir finden auch noch andere Geschichten in der Bibel, wo das passiert. Zum Beispiel Jakob und die Himmelsleiter. Ja, und da finden wir eine Reaktion von Jakob im 1. Mose 28, 17. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und er fürchtete sich und sprach. Oder Hesekiel, in Hesekiel 1, 28, er befindet sich gerade im babylonischen Exil, als er von einer gewaltigen Vision gepackt wird. Und interessant ist, er sieht eine Wolke mit Feuer und auch einen Thron. Und auch er kommt an die Grenzen seines Verstandes, um das irgendwie auf Papier zu bringen, sodass wir das lesen können und verstehen können. Und dann kommt er auch in Hesekiel 1, 28, da steht, so war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht. Fiel ich auf mein Angesicht. Und auch Daniel sieht ähnliche Dinge. Und auch er sagt danach, mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. Also es gibt Personen in der Bibel, die Gott sehen, in Gottes Heiligkeit gezogen werden durch eine Vision oder wie auch immer, durch einen Traum. Und diese als Realität wahrnehmen und die dann aber Angst haben. Ich komme auch gleich noch darauf, warum das so ist oder warum ich denke, dass das so ist. Johannes. In der Offenbarung, da sehen wir auch so einen Bericht. Und ich möchte euch versuchen, mal ein bisschen damit reinzunehmen. Macht doch mal eure Augen zu oder seht den Thron hier an. Und ich stelle mir das so vor, Johannes, der sitzt eines Tages irgendwie, guckt die Welt an, vielleicht betet er, vielleicht liest er seine Bibel oder was auch immer, was er macht. Und plötzlich kommt der Heilige Geist und nimmt ihn mit in eine ganz andere Realität. Und plötzlich sieht er Dinge, die er gar nicht in Worte fassen kann. Er sieht erstmal einen Thron. Ein Thron, der nicht nur ein einsamer Holzstuhl ist, wie hier vielleicht, sondern er sieht einen mächtigen Thron, mit Steinen gebaut, alles Gold, alles Licht. Er weiß gar nicht, wo ist das, wo kommt er überhaupt her? Wolken, unwahrscheinlich fassbar. Er versucht, das in Worte zu fassen, aber findet diese Worte nicht. Und dann geht er vielleicht so ein bisschen drumherum und versucht, das so ein bisschen zu beobachten, diese ganze Szene. Und dann sieht er, wie sich ein Regenbogen über diesen Thron spannt, in Farben, die er noch nie gesehen hat. Die gibt es gar nicht. Das glitzert alles und so wunderschön. Und er merkt irgendwie, ich gehöre hier eigentlich gar nicht hin. Ich kann hier eigentlich gar nicht bestehen. Und dann sieht er 24 Throne. Und auf diesen 24 Thronen sitzen Menschen mit weißen Gewändern und goldenen Kronen auf. Und alles ist so einzigartig, so großartig, so herrlich. Und von dem Thron gehen Blitze aus und eine Stimme wie Donner, alles vibriert. Wenn ihr mal in einem richtigen Gewitter gestanden habt und es dann so richtig donnert, dann merkt ihr, dass das Kraft hat. Und diesen Donner hat er aber vorher noch nie gehört. Und dann vor dem Thron breitet sich ein Meer aus, ein glitzerndes Meer, bis in die Unendlichkeit, schimmernd, aus Diamanten oder wie auch immer. Er kann es kaum beschreiben. Und dann sind da vier Tiere oder vier Gestalten, sind keine Tiere, sind Gestalten, Wesen, die sich vor dem Thron verneigen. Der eine sieht aus wie ein Löwe, der andere wie ein Stier, einer hat ein Gesicht wie ein Mensch und einer sieht aus wie ein fliegender Adler und sie haben an ihrem ganzen Kopf haben sie Augen und auch sechs Flügel. Sechs Flügel hatten wir heute schon mal. Und sie verneigen sich und sagen, heilig, heilig, heilig. Auf dem Thron sitzt jemand, der kann den nicht ganz erkennen, wer das denn wirklich ist, aber es ist jemand da. Ja, es ist Gott. Und während diese vier Gestalten heilig, heilig sagen, merken diese 24 Ältesten, die auf diesen kleinen Thronen sitzen, dass sie nicht würdig sind und sie legen ihre Kronen ab. Und das ist das, was Johannes sieht. Das ist das, was Johannes sieht. Wow. Und wisst ihr was? Ich glaube, Johannes hat die Realität gesehen. Der war nicht irgendwo in einer Vision, Traum, ah ja, das ist ein Spinner oder irgendwas. Nein, der hat die echte Realität gesehen. Wow. Das ist was, wo wir uns drauf freuen können, weil wir ganz, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das auch irgendwann sehen werden, so in dieser Form. Und dann werden wir auch nichts anderes machen, als unsere Kronen ablegen und anbeten. Mehrere Begebenheiten aus der Bibel. Ich möchte mal so drei kurze Zwischenschlussfolgerungen ziehen. Erstens, Gottes Heiligkeit ist wunderschön. Gott ist wunderschön. Und meine Worte, die Worte der Leute, die Bibel geschrieben haben, die Worte der Leute, die versuchen, das in Musik zu fassen, die reichen lange nicht aus, um seine Schönheit zu beschreiben. Und die Begegnung mit dieser Schönheit entfacht eine Sehnsucht, nur da zu sein, nur diese Schönheit zu sehen, immer wieder zu kommen und zu staunen. Sie entfacht eine Faszination. Man merkt förmlich, wie die Schreiber nach Worten ringen, diese Schönheit zu beschreiben. Eine zweite Sache, Gottes Heiligkeit ist furchterregend. Und ich will euch mit diesem Gedanken keine Angst machen, im Gegenteil. Aber ich muss es ehrlich sagen, alle Schreiber, die in irgendeiner Weise diese Heiligkeit gespürt, gesehen haben, haben als erste Reaktion Furcht, geh weg von mir, das halte ich nicht aus, Hilfe, ich vergehe, meine Gesichtsfarbe verlässt mich, Kapitulation, Furcht. Und ich glaube, das ist deswegen, weil, wenn Menschen in Gottes Licht treten, dann wird ihnen ihre eigene Dunkelheit bewusst und sie schaudern angesichts der Diskrepanz, die zwischen ihnen und Gott herrscht. Und deswegen ist die Heiligkeit Gottes für uns Menschen furchterregend. Das Dritte, da werde ich aber nachher auch noch mal kurz drauf kommen, Begegnung mit der Heiligkeit Gottes bewirkt Veränderung des eigenen Lebens. Zwangsläufig. Keiner der Leute, die diese Dinge geschrieben haben, hat hinterher das gleiche Leben geführt wie vorher. Warum erzähle ich euch das so? Ich möchte euch keine Angst machen. Nein, im Gegenteil. Denn die ganze Bibel ist überzogen mit Aussagen und Handlungen Gottes, die klar machen, dass er mit uns zusammen sein möchte und dass er uns liebt. Und dass er nicht möchte, dass wir vergehen oder sterben. Aber ich möchte uns wieder ein bisschen dafür sensibel machen, dass wir einen Gott haben, der heilig ist. Und dass, wenn wir hier sonntags zusammenkommen, dass wir diesem heiligen Gott begegnen. Ich finde es beeindruckend, dass Menschen aus der Bibel in den verschiedensten Zeitepochen in ihren Visionen genau das Gleiche sehen. Es anders beschreiben, mit anderen Worten. Aber ich glaube, sie haben da wirklich alle die Realität gesehen. Und diese Realität ist jetzt immer noch da. Heiligkeit. Ich will mal so drei Beispiele nennen. Wir können uns ja die Heiligkeit Gottes nicht so richtig greifen. Für mich, stellt euch mal ein Lagerfeuer vor. Ein Lagerfeuer. Also ich kann stundenlang in so ein Lagerfeuer gucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein paar Männer vielleicht, Frauen auch. Aber ich weiß, dass wenn Männer um ein Lagerfeuer sitzen, dann kann der ganze Abend vergehen. Man sagt kein Wort, man guckt rein ins Feuer. Feuer hat was Wunderschönes. Ja? Stimmt ihr mir zu? Ja? Und trotzdem ist es gefährlich, oder? Ein Feuer kann gefährlich sein. Wenn ich dem zu nahe komme, wird es schon warm. Wenn ich noch näher komme, dann kann ich mich ganz schön verbrennen. Und wenn Feuer sich erstmal ausbreitet, unkontrolliert, dann brauchen wir eine Feuerwehr. Für mich ist die Heiligkeit Gottes so ein bisschen wie ein Feuer. Vielfältig, bewegend, schön. Oder die Sonne ist ja im Grunde genommen auch ein großes Feuer. So wunderschön. Habt ihr mal so einen schönen Sonnenaufgang gesehen am Meer? Ja, man steht extra früh auf und dann langsam wird alles orange und dann kommt die Sonne so langsam raus. Hinten am Wasser, alles schimmert und wunderschön. Also die Sonne ist so schön. Und dann strahlt sie und irgendwann fangen die ersten Sonnenstrahlen auf dein Gesicht an zu fallen und es wärmt. Und es ist wunderschön. Aber wir wissen auch, dass wir uns dann am Nachmittag in Italien an den Strand legen und uns dann mit Sonnencreme einschmieren müssen, weil wir sonst abends ziemlich große Schmerzen haben. Und noch ein Bild für Gottes Heiligkeit, was mir in diesem Jahr so ganz besonders groß geworden ist. Wer von euch geht gerne wandern? So richtig in die Berge? Ein paar Hände gehen jetzt runter, macht nichts. Ich war dieses Jahr wandern, 2 Tage in die Berge, einfach hoch rein. Und für mich war das so ein Bild. Die Alpen, ja, oder ein großes Gebirge. So unerforschlich irgendwie, so viele Facetten. Da gibt es Schneestürme. Wir sind bei schönem Wetter losgelaufen, sind dann mit einer Gondel hochgefahren und oben war alles plötzlich, man konnte gar nichts mehr sehen. Regen. Und im nächsten Moment kommen Sonnenstrahlen durch und dann ziehen Wolken rüber und dann plötzlich steht man im Schnee und dann läuft man und irgendwann sieht man, man ist oben angekommen und man sieht aber nichts. Und auf einmal sind die Wolken alle weg und man sieht die gesamte Schönheit. Und im nächsten Moment ist es wieder anders und auch gefährlich. Man kann abstürzen. So viele Facetten. Und für mich sind diese wuchtigen, großen Berge zu einem Bild für Gottes Heiligkeit geworden. Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr entdeckt man da auch. Wenn ihr das nächste Mal wandern geht, ja, dann achtet mal darauf. Jetzt kommt ja erstmal die Zeit, wo es nicht so gut ist zu wandern in den Bergen, aber vielleicht im Sommer dann wieder. Gottes Heiligkeit. Jetzt kommen wir so an den Punkt, wie gehen wir denn damit um, mit Gottes Heiligkeit? Und ich möchte diesen Gedanken nur ganz kurz erwähnen, weil der ist uns allen bewusst. Und man könnte jetzt den Rest der Predigt einfach darüber sprechen und da läuft auch mein Herz über, aber ich möchte heute den Fokus auf was anderes legen. Aber ich möchte euch sagen, wir dürfen in die Gegenwart Gottes, in die Heiligkeit Gottes treten, weil Jesus Christus unsere Dunkelheit weggespült hat. Weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Deswegen ist der Vorhang zerrissen. Wer sich so ein bisschen auskennt mit dem Alten Testament und dem Tempel, da war das Allerheiligste, da wohnte Gott, da wohnte seine Heiligkeit, da war er und da durfte niemand rein. Ja, einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort rein, aber sonst durfte da nie jemand rein. Und dieser Tempel wurde, dieses Allerheiligste wurde getrennt von dem Raum davor, dem Heiligen, mit einem Vorhang. Und dieser Vorhang zerreißt, als Jesus am Kreuz stirbt. Und das ist so ein wunderschönes Symbol, dass seine Gegenwart, seine Heiligkeit jetzt überall sein darf. Also wenn ich ab jetzt darüber spreche, dass wir mit Gottes Heiligkeit in Berührung kommen dürfen, dann ist das, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und unsere Sünde weggenommen hat. So wie der Engel kommt und die glühende Kohle an Jesajas Mund hält, und dann sagt, deine Schuld ist jetzt weg. So ist es für uns auch, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir dürfen eintreten in die Heiligkeit Gottes. Wir dürfen anfangen zu staunen über die Heiligkeit Gottes. Und das tun wir, wenn wir hier zusammen Gottesdienst feiern. Und ich fand das gerade schon so schön. Wir haben nur zwei kurze Lieder gesungen. Und ich habe gespürt, wie ihr euch danach sehnt, diese Schönheit zu sehen. Ja, viele sind aufgestanden. Warum stehen wir auf? Warum stehen wir einfach so auf? Manche sagen jetzt vielleicht, Adrian, da bist du aber so auf ganz dünnem Eis, wenn du jetzt sagst, hier im Gottesdienst begegnen wir der Gegenwart Gottes. Wenn ich zu Hause bin und frühstücke und mein Nutella-Brot schmiere, dann ist Gott doch auch da. Ja, das stimmt auch. Gott ist da. Gott ist immer da und seine Gegenwart ist immer da. Aber hierher zu kommen und bewusst anzubeten, mit Liedern, mit Hören, bewusst vor diesen Thron zu treten, sich hinzuknien, sich zu vergegenwärtigen, im Kopf Vergegenwärtigung, sich zu vergegenwärtigen, dass wir in Gottes Gegenwart verweilen können. Das ist noch was anderes, als das Nutella-Brot zu schmieren und zu wissen, Gott ist jetzt da. Ich habe euch noch einen kleinen Film mitgebracht. Wer von euch kennt den Film Contact? So aus den 90er Jahren. Ein paar Arme gehen hoch. Okay, ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht und dann gucken wir uns mal eine Szene aus diesem Film an. Es geht darum, dass da eine Wissenschaftlerin ist, gespielt von Jodie Foster, Ellie heißt sie, und ihr Leben ist davon geprägt, dass sie nach außerirdischem Leben sucht. Ja, sie ist ganz sicher, dass irgendwo da draußen noch irgendwas gibt, irgendeine Macht, irgendwas. Und sie geht jeden Tag und horcht ins All. Als erstes hat sie so ein kleines Fernglas guckt, als kleines Kind. Und dann später hat sie eine riesengroße Anlage mit großen Teleskopen und großen, wie nennt man diese Antennen, so Muschelantennen, Satelliten, ja, was weiß ich. Auf jeden Fall horcht sie ins All jeden Tag und sie sitzt da mit ihrem Kopfhörer und horcht und guckt und schaut. Und irgendwann hört sie Signale aus dem All und sie ist sich so sicher, dass diese Signale von außerirdischer Macht sind. Und dann geht sie hin und sie werten diese Sachen aus, sie zeichnen das dann auf und gleich in dem Spot hört man ganz am Anfang auch dieses Signal. Und sie finden Baupläne. Baupläne von einer Maschine, eine riesengroße Maschine mit so großen Kreisen, die sich dann ineinander drehen, riesengroß. Und einer Kugel oben über dieser Maschine, wo man drin sitzen kann. Und diese Maschine beschreibt, wie jemand da drin ist. Und wenn diese Kreise sich schnell genug drehen, diese Kugel durch diese Kreise fällt. Und diese Wissenschaftlerin, sie sagt, ich möchte das erleben. Und sie bauen diese Maschine. Und ich möchte euch mal einfach mitnehmen oder ich möchte euch einfach zeigen, was passiert, als Judy Foster, also Ellie, dann in dieser Kugel sitzt und durch diese Maschine fällt.
Wir sind bei 30%.
Hab verstanden, 30%.
Wir sind weiter auf Go. Sekundärantriebssysteme initiieren.
Ich leite Zündung der Hilfstriebwerke ein.
Bereit für Zündung.
Hier passiert irgendwas. Ich bin, da ist ein Licht, sehen Sie das? Ich sehe ein Licht. Ich kann nicht sagen, ob es Tageslicht ist oder nicht. Es ist. Da ist es wieder. Es kommt von unten. Control, falls Sie mich empfangen. Ich bin auf Go. Es kann losgehen. Ich bin auf Go. Es kann losgehen. Hier ist alles soweit okay.
100% Zielgeschwindigkeit.
Drop-Sequenz initiieren.
Kosmisches Ereignis. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte reichen aus, um es zu schildern. Poesie. Sie hätten einen Dichter schicken müssen.
Es ist so wunderschön. Wunderschön.
So wunderschön. Wunderschön. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung.
Wann haben wir das letzte Mal so gestaunt? Wann haben wir das letzte Mal, als wir vor dem Thron gestanden haben, keine Worte mehr gefunden? Wann hat uns das letzte Mal Gottes Schönheit so berührt, dass wir weinen mussten? Wenn wir hier in unserem Gemeindesaal zusammenkommen und Gottesdienst feiern, wie ist das denn? Ist es uns klar, dass wir vor diesem Thron stehen, der uns unsere Worte raubt, für den es keine menschliche Beschreibung gibt? Was passiert da, wenn wir Lieder singen? Wir bedanken uns am Anfang des Gottesdienstes, dass Gott da ist, dass er anwesend ist. Aber ich habe in letzter Zeit selten gesehen, dass wir innerlich kapitulieren, dass wir auf unsere Knie fallen, weil wir nicht anders können, dass wir unser Angesicht verbergen. In einem Blogbeitrag Ende letzten Jahres schreibt Stefan Oster, der Bischof der katholischen Kirche in Passau, über einen Besuch eines Gottesdienstes während seines Urlaubs, in dem er keine dienstlichen Verpflichtungen hatte. Und als ich das las, da stiegen mir Tränen in die Augen. Er schreibt: Natürlich kann ich nicht beurteilen, wie der innere Zustand jedes Mitfeiernden bei dieser heiligen Messe war, aber ich hatte im Grunde zu keiner Minute den Eindruck, dass die Gläubigen hier einzeln oder als Gemeinschaft dem Heiligen begegnen. Geschweige denn, dass sie sich vorher darauf vorbereitet oder ihm einen inneren Nachhall durch Verweilen gegeben hätten. Es war einfach irgendwie wie immer sonntags in der Kirche. Gewohnheit, Geselligkeit, ein wenig Beten. Hier in dieser Kirche war es kaum mehr als routinierte Beiläufigkeit, ein Versammlungssaal, ein vertrautes Ritual, das möglichst unkompliziert im Raum der Diesseitigkeit bleiben darf. Es ist äußerlich irgendwie richtig, aber es ist hoffnungslos richtig. Es hatte nämlich so gar nichts von Heiligkeit. Und vielleicht sagt er jetzt, und der erste Gedanke, der war, muss ich ehrlich zugeben, auch so: Ja, das ist ja auch katholische Kirche. Hätte der Bischof doch mal hier in Büchenbronn Urlaub gemacht und wäre in unseren Gottesdienst gekommen. Und im nächsten Moment habe ich mich für diesen Gedanken so dermaßen geschämt. Denn ich glaube, wäre er hierher gekommen, vielleicht hätte er genau das Gleiche geschrieben. Gewohnheit, Geselligkeit, ein wenig beten. Wie sieht es aus, wenn wir Gottesdienst feiern? Der Thron ist da, Gott ist da, seine Heiligkeit ist da. Stellen uns einen Stuhl hin, setzen uns drauf. Schön. Opa. Jetzt steht der vor mir schon wieder auf. Jetzt kann ich den Liedtext noch nicht mal lesen. Meine Zeit. Also die schreienden Kinder hier, ne, das geht ja wohl gar nicht. Also kann man sich überhaupt nicht konzentrieren. Und guck mal da hinten. Der hebt schon wieder die Hände. Meine Zeit ist der geistlich. Ach, der tut auch immer nur so meine Zeit. Das gibt's doch. Und da an der Wand, da schon wieder ein Rechtschreibefehler. Mensch, kriegen die Beamer-Leute das eigentlich nie hin? Unglaublich. Also ihr versteht, ich karikiere das jetzt, ja? Aber versteht ihr, was ich meine? Wir kommen hier her und wir treten in die Heiligkeit Gottes ein, bewusst, wir machen uns das klar und wir streiten uns darüber, ob wir bei einem Lied aufstehen oder hinsetzen. Wo ist unsere Freiheit geblieben? Wir sind doch mündige Christen. Wir stehen vor Gott und wisst ihr was? Ich würde so gern manchmal auf die Knie fallen. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Was sagen denn die anderen? Wo sind wir? Wo ist unsere Freiheit geblieben? Wo ist unsere Ehrlichkeit geblieben? Wo ist das Mysterium geblieben? Das ist das Sonderbare, was uns eigentlich hierher zieht. Wir machen Programme, wir gucken, dass alles ordentlich funktioniert, ja, der Ablauf perfekt ist, dass der Beamer funktioniert, dass die Technik funktioniert und wir ärgern uns darüber, dass ein Mikrofon am Anfang irgendwo laut ist. Wo ist das Mysterium geblieben? Wo ist das, was wir nicht verstehen können? Wo ist das, was Gott ist? Gott ist nicht planbar. Und wisst ihr ganz ehrlich, für ein Programm, da mache ich meine Kinder morgens nicht fertig und mache einen Riesenstress, dass wir hier alle herkommen. Wenn ich ein gutes Programm haben will, ja, dann kaufe ich mir eine Konzertkarte, weil die können das ein bisschen professioneller, da gebe ich meinetwegen 50 Euro aus. Ich komme hierher, weil ich hier Gott begegnen will. Ich komme hierher, weil ich ihn anbeten will. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde werden, die jeden Sonntag hierher kommt und voll Inbrunst steht und Gott anbetet und auf die Knie fällt. Und wenn du sagst, na, ich kann gar nicht auf die Knie fallen, die nächste Reihe ist viel zu nah, das geht ja hier gar nicht, dann gebe ich dir recht, das stimmt. Aber wir bauen bald ein neues Gemeindehaus und ich hoffe, dass wir da die Reihen so weit auseinanderstellen, dass wir auch auf die Knie gehen können. Und dass wir aufstehen können, wenn es uns beliebt ist. Und ich weiß auch, liebe ältere Geschwister, ich weiß auch, dass ihr manchmal es einfach schwer habt zu stehen. Und das stimmt. Und dann setzt ihr euch hin. Aber es gibt ich habe nichts gegen Hinsetzen, aber es gibt einen Unterschied zwischen so sitzen und so sitzen. Und wenn ihr jetzt sagt, ist doch egal, wie ich mich verhalte äußerlich, Gott schaut doch mein Herz an, ja, dann stimmt das. Gott schaut euer Herz an. Aber wisst ihr was? Ich kann an eurer Haltung auch ein bisschen erkennen, wie euer Herz aussieht. Ich möchte euch noch vier Auswirkungen nennen, die ich sehr bedeutend finde und warum ich es sehr wichtig finde, dass wir als Gemeinde hier jeden Sonntag zusammenkommen und gemeinsam Gott anbeten. Mit dem Herzen, aber auch mit unserer physischen Haltung. Vier Auswirkungen. Erstens, wir werden geheilt. Wir werden geheilt. Denn da, wo wir mit dem Licht und der Heiligkeit Gottes in Berührung kommen, da werden wir geheilt. Da wird unsere Dunkelheit sichtbar und da passiert etwas mit uns. Und wie wir gelesen haben bei den Texten und gesehen haben, sie wollten ihr Angesicht verbergen. Sie haben gesagt, ich kann hier nicht bestehen. Ja, Gott möchte uns heilen. Gott möchte sein Licht auf deine dunklen Stellen werfen und möchte dich heilen. Wir werden geheilt. Und ein zweites, das hat damit ganz viel zu tun. Wir werden stark. Wir werden stark. Wir werden heil und wir werden stark für unseren Alltag. Wir werden stark. In Psalm 20, Vers 3, da steht, er sendet dir Hilfe vom Heiligtum und stärkt dich aus Zion. Er sendet dir Hilfe vom Heiligtum und stärkt dich aus Zion. Wir werden stark. Und wenn ich das mit meiner eigenen Erfahrung einfach so abdecke, ja, in den Zeiten in meinem Leben, wenn ich zurückgucke, in den Zeiten in meinem Leben, wo ich das ernst genommen habe, zum Gottesdienst zu gehen, aber auch meine persönliche Zeit mit Gott zu haben, ihn anzubeten in meiner eigenen Zeit, in diesen Zeiten war ich stark, bin ich stark. Da bin ich nicht so anfällig für Versuchungen. Wir sind jeden Tag mit Versuchungen konfrontiert. Wenn wir regelmäßig bewusst vor den Thron Gottes treten, ihn anbeten, dann stärkt er uns im Alltag und für den Alltag. dann werden unsere Kämpfe, die wir Woche für Woche führen, leichter. Denn er kämpft unsere Kämpfe. Eine dritte Sache. Gott spricht zu uns und führt uns. Ich möchte was aus meiner eigenen Erfahrung oder aus meinem eigenen Leben noch erzählen. Hat ziemlich viel mit Pforzheim zu tun, interessanterweise, auch wenn wir jetzt erst 3 Jahre hier sind. Vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren es war, da hat hier in Pforzheim eine Bundesjugendtagung stattgefunden, hier in dem Schiller-Gymnasium. Und ich weiß nicht, wer da schon dabei war oder sich daran erinnern kann. Und ich bin dorthin gekommen und eigentlich dachte ich, naja, ein bisschen Musik hören, viele Leute treffen, reden und so. Und dann gab es diese Lobpreiszeiten, wurden die damals genannt, sagen wir ja manchmal auch immer noch, Lobpreiszeit, wo einfach wir einige Lieder zusammengesungen haben. Und da war eine Band, ich glaube sogar, es war eine Pforzheimer Band, vielleicht waren einige von euch sogar in der Band, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe keine Ahnung mehr, was das war, aber es war eine tolle Band, die hat uns mitgenommen in den Lobpreis. Und ich habe das gehört und irgendwie hat es mich gepackt. Und dachte, ja, das will ich. Ich will hier bei Gott sein. Ich habe diese Sehnsucht, da zu sein. Und ich habe mich nicht auf die Predigten gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gepredigt hat. Aber ich habe mich für jede Veranstaltung habe ich mich darauf gefreut, dass die Band Musik macht und mich mitnimmt und mich anleitet und vor den Thron Gottes ablegt. Und wisst ihr, was da passiert ist? Plötzlich hat Gott zu mir gesprochen. Ja, keine Stimme habe ich nicht gehört, aber plötzlich wusste ich, ich habe über mein Leben nachgedacht, während diesen Zeiten. Habe über mein Leben nachgedacht und plötzlich war mir so klar, was passieren muss. War mir so klar, dass ich zur Bibelschule gehen soll. Diese Stimme kam, es war keine Worte, sondern diese Gedanken, die so fest bei mir drin waren, die kamen, als ich am Thron Gottes gesessen habe. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir als Gemeinde regelmäßig vor den Thron Gottes kommen. Weil ich weiß, dann werde jeder eine einzelne persönlich von Gott sicherer in den Entscheidungen, die ihr treffen könnt. Und Gott wird euch führen in diesen Zeiten. Natürlich spricht Gott, also das ist natürlich nicht alleine so. Natürlich spricht auch Gott in ganz anderen, unterschiedlichen Weisen und Formen. Aber für mich ist es ganz oft so passiert. Also eher aus meiner Erfahrung heraus. Und noch einen letzten Punkt. Wir fangen an zu leuchten. Wir fangen an zu leuchten. Ja, klingt komisch, aber ist so. Ja, als Mose auf dem Berg war und mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt kam, kam er runter und sein Angesicht leuchtete. Wenn wir mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt kommen, dann fangen wir an zu leuchten. Dann werden wir rein und wisst ihr, was das gut ist, wenn wir in unseren Alltag gehen, nach Pforzheim, wo auch immer ihr herkommt, in die Stadt, an euren Arbeitsplatz und ihr leuchtet, natürlich nicht in echt, ihr versteht mich schon, aber wenn ihr regelmäßig mit der Heiligkeit Gottes in Kontakt kommt, dann fangt ihr an, in eure Umgebung hinein zu leuchten. Und das finde ich wunderbar. Gott sagt in 3. Mose 19, Vers 2 zu seinem Volk, und das gilt auch für uns: Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das sagt er schon zu seinem Volk damals und das gilt heute immer noch. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir werden in der Bibel ganz oft Heilige genannt und wir sind es auch. Weil Gott uns heiligt, nicht aus unserer eigenen Kraft heraus können wir heilig sein oder abgesondert oder ganzheitlich vollkommen. Nein, Gott verleiht uns Heiligkeit, indem er uns durch Jesu Blut reinigt. Vielleicht meinen wir manchmal, dass wir erst gut sein müssen, um zu Gott zu kommen und dann da eintreten zu dürfen, aber das ist eine Lüge. Komm erst zu Gott, tritt in seine Gegenwart und Gott wird dich reinigen. Für dich reinwaschen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind, aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott verleiht uns Heiligkeit. Wie auch Jesaja berührt hat, sagt er, deine Schuld ist von dir genommen. Und mit diesen Worten möchte ich euch einladen, keine Angst zu haben. Ich möchte euch einladen, mit dem Musikteam zusammen Gott anzubeten. Ich möchte euch einladen, loszulassen. Lass deine Angst los. Lass deinen Stolz los. Lass los, auf andere zu schauen. Lass los, dich zu stören an Rechtschreibefehlern. Lass los, dich zu stören an Kindergeschrei. Lass los an den Sicherheiten, die du dir geschaffen hast. Deinen festen Sitzplatz. Die Ansage von vorne, wann du aufstehen musst und wann du dich hinsetzen musst. Lass los, entscheide dich dafür, Gott anzubeten. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Lasst uns Gott anbeten.
Wie unglaublich du bist.